Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute kann die unterschiedlichsten Leute zusammenbringen und daraus was entstehen lassen. Kommunikation ist sein Beruf. Mit der Künstleragentur Gute Leute Fabrik verdient er sein Geld. Aber wenn er ein Kamelwettrennen auf dem Hamburger Dom organisiert oder ein Musikfestival, das es gar nicht gibt, dann geht es vor allem darum, richtig viel Geld aufzutreiben für Menschen, die es nötig brauchen. Lars Meyer ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Moin, moin. Ja.
Herr Meyer, ich führe gern zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört, sagen Sie.
Die Sendung läuft ja schon.
Ja, die Sendung läuft schon. Wir sind live. Sie können gleich erzählen, wie man es schafft, zugleich Fan zu sein vom FC St. Pauli und von Bayern München. Denn das gehört ja nun wirklich nicht so richtig zusammen auf den ersten Blick. Wie machen Sie das?
Ach, das gehört zu den Merkwürdigkeiten in meinem Leben. Also ich habe auch als schon großer Fan von Punkmusik auch Udo Jürgens gemocht. Und Bayern München bin ich als Kind geworden. Ich hatte keine Neigung, in Hannover 96 Fan zu werden. War ein großer Fan von Karl-Heinz Rummenigge. Man hat mir auch eine Ähnlichkeit nachgesagt. Beide blond und immer rote Bäckchen beim Laufen. Und irgendwie bin ich dann an Bayern hängen geblieben. Und die Liebe wurde immer größer, bis ich dann irgendwann nach Hamburg kam. Und mich entscheiden musste zwischen den beiden Vereinen, die hier in Hamburg quasi den Ton angeben, fußballerisch. Und da war es total klar, es ist der FC St. Pauli. Und irgendwann merkte ich auch tatsächlich bei einem Spiel, bei diesem legendären Spiel FC St. Pauli gegen Bayern München, was der FC St. Pauli dann gewann, so schlimm fand ich das gar nicht.
Und aber das war eine einmalige Angelegenheit. St. Pauli gewann gegen Bayern. Also eigentlich sind die Bayern immer oben und der St. Pauli-Fan muss in der Bundesliga tendenziell ziemlich tapfer sein. Also so ganz logisch ist das nicht. Was machen die, wenn sie aufeinandertreffen? Für wen fiebern sie denn dann?
Ja, es wird dieses Jahr ja wieder passieren. St. Pauli ist in der Bundesliga und dann wünsche ich mir im Zweifelsfall immer ein Unentschieden. Das wäre für St. Pauli der größere Gewinn als für den FC Bayern München. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass wenn der FC Bayern mal nicht gewinnt, so wie letztes Jahr die Meisterschaft er nicht gewonnen hat, dann ist es schon sehr schmerzhaft, weil dann kriege ich weitaus mehr SMSen mit Häme als mit Glückwünschen, wenn sie denn gewinnen.
Mhm, aber ich merke, Sie sind wirklich Fachmann für beides. Bayern und St. Pauli, das geht bei ihm zusammen, bei Lars Meyer. Ein Gespräch über Ideen, die eigentlich nicht klappen können, über die Fähigkeit, die unterschiedlichsten Leute zu begeistern, über Sahnetorten und Wildschweine, die in der Garage hängen. Lars Meyer, Ideen muss man nicht nur haben, man muss sie auch umsetzen. Bei ihm klappt das ziemlich oft und ziemlich oft zugunsten anderer Menschen. Er hat die Gute-Leute-Agentur begründet als Künstleragent und mit Podcast macht er sein Geld. Aber rund 40% seiner Aktivitäten gehen in die unterschiedlichsten Benefizprojekte. Und manchmal ist es auch nur eine Idee, die klappt, wie etwa als Hamburg eine Minute lang Stillstand im Gedenken an den Kriegsbeginn in der Ukraine. Hat geklappt. Schulen machten mit, Fußballer unterbrachen ihr Training. Und wenn ich das richtig weiß, Herr Meyer, stand auch die S-Bahn still, die 2 Millionen Stadt wirklich für eine Minute ganz still. Viele waren sehr beeindruckt. Ich habe mich bei dieser Aktion zuerst gefragt, wen haben Sie zuallererst angerufen, um das möglich zu machen?
Also es hat wirklich der öffentliche Nahverkehr stillgestanden. Nicht nur S-Bahn, sondern auch U-Bahn und Busse sind rechts angefahren. Ich habe das Glück, dass ich einen täglichen Podcast machen darf und so auch Kontakte in die Politik habe. Und ich habe als allererstes den Verkehrssenator angerufen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit diesen Veranstaltungen und den Ideen, die vielleicht ein bisschen verrückter sind, immer gleich ganz oben anrufen und die Leute dann so ein bisschen überraschend aus dem Hinterhalt kommen. Da hatte ich allerdings die Idee, den Gesamtverkehr zu sperren, indem wir alle Ampeln auf Rot machen. Da kriegte ich auch nur ein verbales Schulterzucken und wurde verwiesen an eine andere Stelle und die erklärte mir dann aber, dass das nicht geht. Man kann nicht alle Ampeln auf Rot machen.
Die Idee ist da ein bisschen zu groß, aber das war ja ein Gedanke, der erstmal nichts kostet. Und der hätte auch vom Senat ausgehen können oder vom Bürgermeister. Haben die das gleich begrüßt, gesagt, ja, machen wir. Straßenbahn steht still, Fußballer stehen still vor ihrem Tor, Schulen unterbrechen den Unterricht. Eine Minute Gedenken, Hamburg steht still. Sind da sofort alle gemeinsam auf dem gleichen Ast?
Also die Idee würde ja nicht umgesetzt werden, wenn nicht die richtigen Leute dafür wären. Hier ist es aber vor allen Dingen die Hochbahn, der örtliche Betreiber der U-Bahn und Busse. Denn die müssen ja ihre ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren und lenken. Und sowas macht man dann normalerweise nicht anderthalb Wochen vorher. Das war nämlich, ich habe die Idee relativ kurzfristig gehabt damals. Dieses Jahr haben wir das ja nochmal gemacht und hatten ein bisschen mehr Vorlauf und haben entsprechend auch noch mehr Institutionen gewinnen können, in irgendeiner Form ihre Arbeit eine Minute stillstehen zu lassen.
Aber eine Minute Stille macht eine Menge Arbeit.
Es macht eine Menge Arbeit, aber ich bin ja im Grunde ja nur derjenige, der das erste Dominosteinchen zum Kippen bringt und der Rest fällt dann von alleine. Also ich sag mal so, wenn man die Polizei begeistert, kriegt man auch die Feuerwehr und so geht es dann weiter.
Mhm. Ein anderes großes Ding, das ich unbedingt ansprechen wollte, ist ein Konzert, für das mit riesigen Plakaten geworben wurde. Also die Beatles, ABBA, Ed Sheeran und Cher, alle waren sie dabei und die Chose hieß, keiner kommt, alle machen mit. Und es fand in Anführungszeichen statt, mitten in der Corona-Zeit, war eine ziemlich irre Idee. Was steckt dahinter? Keiner kommt, alle machen mit.
Also für mich war die Idee total einfach, denn wir erinnern uns, als es den Lockdown gegeben hat, konnte man seine Kulturkarten entweder zurückgeben oder aber sagen, nee, behaltet die Karten, ich spende das Geld, weil ja alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Und ich habe mir halt überlegt, wie wäre es denn, wenn wir eine Veranstaltung machen, die von vornherein nicht stattfinden kann und dafür Karten verkaufen. Also ich habe es einfach nur noch mal einen Schritt weiter gedacht. Und daraus ist halt dieses wunderbare Festival entstanden mit einer Mischung aus Künstlern, die nun ganz offensichtlich nicht kommen werden, wie die Beatles, weil schon fast alle tot. Und gemixt mit lokalen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern wie Ina Müller, Aki Bosse, Johannes Oerding, die wiederum auch Werbung dafür gemacht haben, für dieses Konzert und gesagt haben, kauft Karten, aber kommt nicht. Und dadurch ist so ein Riesenhype entstanden, sodass wir in über 30 Länder Karten verkauft haben, weil man selbst in Hongkong oder Kanada die Idee ganz lustig fand.
Zusammengekommen ist eine 500.000 für die darbende Hamburger Kulturszene, für die Künstler, die nicht auftreten konnten damals, weil eben doch ganz viele mitmachten und Karten gekauft haben für ein Konzert, das es nicht gab. Nun muss man ja nicht nur Leute mobilisieren, die da ein nettes kleines Video zu machen und die Idee klasse finden, sondern das ist ja echtes Geld, was die Leute da bezahlt haben. Ist das so ein Beispiel für, der Mensch ist gut, wenn man ihn lässt?
Ich glaube, man muss viele Menschen erstmal antreiben und mit einer Idee begeistern. Hier war es der richtige Zeitpunkt und die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, wenn man diese Idee jetzt nochmal machen würde, ich bin mehrfach gefragt worden, ob man das nicht nochmal machen möchte. Auch wir haben ja als zweiten Teil noch ein Konzert gemacht, was wir dann in der Elbphilharmonie haben stattfinden lassen. Das haben wir dann Einer kommt, alle machen mit genannt. Insgesamt ist ja mehr als 1,1 Millionen, fast 1,2 Millionen Euro zusammengekommen für die Kultur.
Ach, noch mehr. Ich wusste von 500.000, das war nicht schon ganz doll.
Ja, wir haben schon mehr als 500.000 dann unterschlagen.
Nee. Das spricht auch der Unternehmer. Wie ist das eigentlich? Es ist eine fulminante Veranstaltung, die nicht stattgefunden hat. Ja. Wenn Sie kein gewiefter Unternehmer wären, also Benefits und Unternehmertum passen bei Ihnen ja anscheinend gut zusammen. Hat der Unternehmer dem Benefits-Menschen da die Hand geführt?
Naja, es macht schon Sinn, wenn man helfen möchte, dass man das strukturiert macht und aus einer gewissen Stärke heraus macht. Ich selber war tatsächlich nach der ersten Aktion total platt, nach der zweiten wirklich sehr ausgelaugt. Ich habe kein Burnout oder ähnliches gehabt, aber wenn man bemerkt, dass alle irgendwie damit beschäftigt waren, ihre Förderung irgendwie einzureichen, dann muss ich sagen, ich habe diesen Zeitpunkt verpasst, irgendwas einzureichen. Was das Gute ist, ich musste auch nichts zurückbezahlen, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmungen.
Hat sich denn irgendjemand am Stichtag verlaufen und das ernst genommen und war sauer?
Nö. Wir haben ja, das Gute ist, man wusste ja gar nicht, wo man hinkommen sollte. Es gab ja keinen Ort. Wir haben nie einen Ort genannt, wo es stattfinden soll.
Wohlweislich.
Und insofern gab es auch keinen Ort. Es gab eine kleine Freundesgruppe, man durfte sich ja auch immer nur in begrenzter Anzahl treffen, die sich dann vor der Elbphilharmonie eingefunden hat und wir sind dann quasi an den verschiedenen Kulturstätten vorbeigelaufen auf der Reeperbahn. Das war mit das Schönste eigentlich, dass man wusste, die ganze Stadt ist am Brodeln und hat diese Karten oder sehr viele ja auch in Europa und es hat funktioniert.
Benefits ist bei Ihnen gerne mal lustig. Es gab einen Mau-Mau-Wettbewerb zugunsten von Menschen, die das Geld gut brauchen können. Ein Kamelwettrennen auf dem Dom. Wie oft hören Sie eigentlich den berüchtigten Satz, das haben wir noch nie gemacht?
Das höre ich sehr, sehr häufig tatsächlich. Allerdings bin ich offensichtlich jetzt schon eine Art Marke für so ungewöhnliche Ideen, sodass ich auch sehr, sehr viel Vertrauen genieße bei Unternehmungen und auch bei Politikerinnen und so weiter, sodass man weiß, okay, was ist da los? Sie haben jetzt auch gerade Kamelrennen gesagt und normalerweise denken dann die Leute sofort an echte Kamele. Es geht ja tatsächlich am Ende um das Kinderspiel mit den Kugeln, die man auf dem Dom oder auf Jahrmärkten spielen kann, wo die Bälle quasi in unterschiedliche Löcher fallen und die Kamele dann unterschiedlich große Schritte machen.
Danke für die Brücke. Die Kamele waren aus Plastik.
Ja, ja.
Aber als ich das wusste, dachte ich, war das niemandem zu doof, auf Plastikkamele zu setzen?
Nee, überhaupt nicht.
Hätte man ja auch sagen können, also wenn, dann auf dem echten Vieh.
Tatsächlich machen wir ja diesen Quatsch auch mit dem Mau Mau Masters. Das findet übrigens wieder am 7. November statt und wir freuen uns immer über Mitspielerinnen und Sponsoren dafür. Das Ganze ist immer etwas, wo wir die Leute an die Hand nehmen und in die Kindheit zurückführen. Ich habe diese Idee mit Jörn Lauterbach geboren, dem Chef der Welt Hamburg, weil wir beide irgendwie darüber nachgedacht haben, dass wir da häufig gescheitert sind bei diesen Spielen als Kind und endlich mal gewinnen wollten.
Trauma aufgearbeitet.
Er hat es geschafft, ich habe bis heute nicht gewonnen. Ich bin ein guter Gastgeber, ja.
Da wird dann Geld gesammelt für Menschen, die es gut brauchen können.
Richtig. Also
zum Beispiel für den Verein Mensch Hamburg. Mhm. Wer sucht denn die Menschen aus, die das Geld kriegen?
Naja, dieser Verein, der ist ja von mir gegründet worden mit ein paar Freundinnen und Freunden. Wir sind im Grunde so ein Wohltäter-Stammtisch sozusagen, aber nicht wie Rotary, sondern wir trinken eher Dosenbier als Champagner. Es ist so, dass wir uns Gedanken darüber machen. Ich kriege sehr viele E-Mails von Leuten, die sagen, Mensch, guck mal hierhin, guck mal dahin, weil wir uns auch angewöhnt haben, nicht den großen Organisationen Geld zu geben, sondern die ganz kleinen, die wirklich tolle, tolle Ideen haben und wo die Not am größten ist, weil sie möglicherweise durch alle Förderungsraster auch fallen. Wir haben gestern Abend den N-Club gemacht, den veranstalte ich schon seit 2007 mit der Guten-Leute-Fabrik. Das N steht für Nachhaltigkeit und auf so einem Treffen von 120, 130 Menschen, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, werde ich dann auch 5, 6, 7 Mal angesprochen werden mir Ideen erzählt.
Lars Meyer ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Benefizprojekte und Unternehmertum gehen bei ihm Hand in Hand. Aber kann man das wirklich so ganz sauber trennen? Ist das so trennbar, das, womit Sie Geld verdienen und das, womit Sie Geld für andere beschaffen?
Naja, das ist schon wirtschaftlich total getrennt. Wie gesagt, es gibt den Verein Mensch Hamburg. Da machen wir die ganzen lustigen Sachen mit. Und mit der Guten-Leute-Fabrik machen wir Veranstaltungen, Social-Media-Beratung, eben Kommunikationsberatung.
Mhm.
Und ich ziehe mir dann jetzt nicht ein Jackett an, wenn ich anfange zu arbeiten und eine Jeansjacke, wenn ich Geld einsammle. Und es kann auch sein, dass ich innerhalb von 5 Minuten 3 unterschiedliche Telefonate führe, die zum einen für Mensch Hamburg sind und zum anderen für die Gute-Leute-Fabrik. Aber es ist total wirtschaftlich getrennt. Es ist auch total einfach, weil wir uns auch zum Ziel gesetzt haben, einfach niemals Geld anzufassen, was wir als Spenden reinbekommen. Wir haben im Verein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns helfen, zum Beispiel die Mensch Hamburg WG zu begleiten. Das waren mal 21 Ukrainerinnen, die wir 10 Tage nach Kriegsausbruch in Wohnungen untergebracht haben, die wir begleiten nach wie vor, mit denen wir immer noch Weihnachten und Geburtstage feiern, die also wirklich zu Freundinnen und Freunden geworden sind. Aber die Agentur beispielsweise, anders als üblich, kriegt nicht einen Cent. Und das ist mir total wichtig, weil ich genau diesen Kuddelmuddel nicht haben will.
Also nicht nur der Steuerberater kriegt das auseinandergedröselt, auch noch Lars Meyer selbst. Wenn Sie jetzt nicht bei uns wären, wären Sie dann eigentlich schon da in der Gute-Leute-Fabrik oder fangen gute Leute später an und trinken erstmal Kaffee? Das gehört nämlich zu Ihren Aufgaben,
also
steht auf der Homepage.
Genau, ich würde wahrscheinlich jetzt bald meinen ersten Kaffee trinken. Ich habe mir bis zur Corona-Zeit habe ich mir angewöhnt gehabt, vor 10 Uhr nicht zu telefonieren. Das liegt daran, dass ich mit der Guten-Leute-Fabrik Kommunikationsberatung für Firmen und Marken mache und mit Lars Meyer Management und PR Künstlermanagement. Also so Fernsehmoderatorinnen begleite. Und beide haben einen anderen Biorhythmus. Also die Wirtschaftsunternehmungen möchten morgens vormittags sprechen. Die Moderatoren wollen auch gerne mal nach einer Sendung irgendwie mit mir reden. Und deswegen habe ich einen relativ langen Tag. Das ist kein Beklagen, aber deswegen habe ich mir irgendwann angewöhnt, vor 10 Uhr nicht zu telefonieren, damit auch ich mal stumm bleibe.
Netzwerken, mögen Sie eigentlich das Wort?
Nee. Mag ich
auch
nicht.
Klingt so nach Basteln und Häkeln. War ich nie gut.
Ja, und in Netzen verfängt man sich und man soll sich ja nicht verfangen. Also es soll ja Spaß machen, miteinander Sachen zu machen.
Aber Sie machen es natürlich den ganzen Tag. Es ist Ihr Talent wie Ihr Geschäft.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das den ganzen Tag mache. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit Visitenkarten einsammle und überlege, wen kann ich jetzt zusammenbringen. Das sind eigentlich nur wenige Momente am Tag, wo ich mir überlege, Mensch, vielleicht ist das eine gute Idee. Das ist, wenn wir Veranstaltungen machen wie Hamburg Spitzen oder unseren Neujahrsempfang Ahoi. Da hat mir mal jemand gesagt, das ist eine Veranstaltung mit Smoking und Abendkleid. Und da hat jemand gesagt, es wäre so schön, weil es ist eine arschlochfreie Zone. Das heißt, wir holen da nicht Leute her, die aufgrund ihrer Prominenz da vielleicht hingehören würden oder aufgrund ihres Einflusses in dieser Stadt, sondern weil sie einfach freundliche, gute Menschen sind. Und meistens sind es dann auch Unternehmerinnen oder Prominente.
Und inwieweit muss die Chemie stimmen zwischen Ihnen und Ihren Kunden? Oder anders gefragt, würden Sie auch Leute managen, die Sie eigentlich nicht leiden können?
Nein.
Schon mal passiert?
Naja, manchmal entdeckt man das ja. Das ist wie in der Liebe irgendwie. Man ist irgendwie entflammt und dann denkt man, oh Gott, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Im Beruflichen ist es so, es gibt zahlreiche Firmen, die ich komplett ablehne für Kooperationen. Egal, ob das McDonald's ist oder Ikea oder sie werden keine Coca-Cola bei unseren Veranstaltungen bekommen. Das habe ich mir schon sehr, sehr früh vorgenommen, diesen Marken keine Fläche zu geben. Und auf der anderen Seite, bei den Moderatorinnen und Moderatoren ist es tatsächlich so, früher habe ich immer gesagt, ich muss mir zumindest vorstellen können, mit euch ein Wochenende nach Ostfriesland zu fahren, damit man sich dort irgendwie immer noch nicht langweilt. Und das gelingt eigentlich ganz gut.
Also das schreckt schon viele ab. Ein Wochenende Ostfriesland, das muss, ich würde es mögen, aber
ja, das ist ja nur ein Bild. Ich bin ja nie mit denen weggefahren.
Aber das heißt, ab in die Walachei und ja, da müssten wir auch klarkommen.
Genau.
Wie ist denn das? Wie kommen Sie denn eigentlich zusammen? Klopfen die an zum Kaffee trinken oder wie findet man zueinander?
Die Wirtschaftskunden, da geht es ganz häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ein Kunde wie bei Kassenmeier ist glücklich und sagt das dann auch anderen Leuten, die in der Touristik unterwegs sind und empfiehlt uns an ein Hotel. Beim Management ist es schon so, dass man sich über Jahre einen bestimmten Ruf aufgebaut hat, bei den Sendern eher einen schlechteren, bei den Künstlerinnen eher einen besseren möglicherweise als harter Verhandler. Und dann hat man in irgendeiner Form ja, ist man dann irgendwann eine Marke. Ich mache das ja schon seit 1998. Das heißt, die Leute wissen, wo sie dran sind und ich tendiere eher zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler zu vertreten, die jetzt nicht diesen Job ergreifen, um nur auf dem roten Teppich und in der Gala rumzuhängen, sondern die lieben ihren Job als Moderatorinnen und Moderatoren. Und wenn man jemanden wie Arndt Zeigler oder Tobias Schlegel oder Jo Schück sieht, dann weiß man, worüber ich spreche. Und das sind alles Leute, die jetzt ein bisschen bekannter sind. Es gibt Leute wie Christina Rann und noch viele andere, die wir schon seit vielen Jahren begleiten, die in der Aufmerksamkeit immer größer werden. Und das macht total Spaß.
Die haben wir jetzt alle. Ich frage nochmal nach, ja, sag mal, unterlaufen, unterminieren. Also Sie haben kurz eingeworfen, Sie haben diesen Endclub, Nachhaltigkeit, das gibt, da hat schon 50 Treffen gegeben mit Leuten, die sich dafür interessieren, die da was bewegen wollen. Nun frage ich mich, wie viele Leute klopfen an und dann, ich konstruiere mal eine Firma, die ihr Geld mit Kohleenergie verdient und hat sich dann so eine grüne Zone entwickelt und ist dann im Nachhaltigkeitsclub. Sieht doch gut aus. Also spätestens da schrammen doch dann Unternehmertum.
Sieht für mich nicht gut aus.
Für mich auch nicht, aber
nicht.
Aber läuft das wirklich? Kann man das immer so sicher sagen? Ich meine, man wird ja auch ein bisschen unterlaufen.
Ja, man würde aber auch andere vergraulen in dem Moment, wenn man nicht ehrlich ist. Ich glaube, also meine Mutter hat früher mal gesagt, ehrlich währt am längsten. Und ich versuche tatsächlich sehr, sehr ehrlich zu sein. Ich mag nicht immer richtig liegen mit meiner Meinung, aber ich versuche sie zumindest ehrlich zu definieren und auch rüberzubringen. Mhm. Und wenn ich jetzt, nachdem ich den N-Club ja auch schon seit 2007 mache, jetzt anfangen würde mit Firmen, die Kriegsmaterial herstellen oder die Umwelt verpesten, irgendwie mich ins Bett legen würde, dann hätte ich ehrlich gesagt auch 17 Jahre verschenkt. Dann hätte ich schon viel früher so machen können, dass Coca-Cola Sponsor vom N-Club wird. Also das mache ich nicht. Das wird nicht passieren.
Mal, Coca-Cola hat sein eigenes Marketing. Aber was deutlich geworden ist, sie machen unheimlich viel und unheimlich viel Verschiedenes, sind in Hamburg bekannt wie ein bunter Hund. Und im letzten Jahr sind sie aber...
Ich habe noch nie einen bunten Hund gesehen übrigens.
Das führen wir noch ein, den entwickeln sie. Aber sie sind im letzten Jahr gewaltig aus der Kurve geflogen, gesundheitlich. Lungenembolie hieß es. Da ist man sehr froh und dankbar, wenn man überhaupt noch lebt.
Ja, aber das habe ich überhaupt gar nicht realisiert, dass ich hätte froh sein können. Ich lag in diesem sogenannten Schockraum, wo 8 Ärzte um einen rumstehen und noch viel Servicepersonal und so weiter und fabulierte die ganze Zeit nur davon, dass ich ja in 5 Tagen nach New York fliegen werde. Ich hatte Konzertkarten für Depeche Mode, eine meiner favorisierten Bands, und wollte nach New York fliegen, und die kämpft um mein Leben. Das habe ich tatsächlich ungefähr erst eine Woche später realisiert, wie knapp das war. Man sprach von 10%, also so richtig viel Geld hat man nicht auf mich gesetzt, möglicherweise, aber ich habe es irgendwie hingekriegt, und ehrlich gesagt erfreue ich mich eher daran, dass ich es geschafft habe und nicht, ich habe entwickelt keine Ängste, dass ich es vielleicht nicht geschafft hätte.
Ändert man dann was? Also weniger Einiges. Kaffee trinken, ja. Weniger Hausbar oder so?
Naja, das mit dem Kaffee trinken, das ist ja nur ein Synonym. Ja, ich trinke 3 Tassen Kaffee am Tag, aber ich habe einiges geändert. Das ist auch ein Prozess, der sich einstellt, wenn man realisiert, wie knapp das war, und wenn man das Leben so liebt, wie ich das tue und das möglichst gut ausfüllen möchte, dann, also mit Erlebnissen und so weiter, dann ändert man was. Mhm. Also beispielsweise das Frühstück, nicht mehr morgens irgendwie 2-3 Brötchen mit Nutella und Marmelade, sondern leckeren Skier mit Früchten und Körnern.
Sie haben sich auch fast halbiert, nicht? Auf Fotos?
Naja, halbiert also, habe ich mich nicht, aber tatsächlich sind es doch einige Kilos geworden. Es sind über 25 Kilo geworden, und das kriegt man nicht nur weg, indem man ein bisschen weniger isst, sondern einfach sich auch bewegt und so weiter. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe das lange Zeit nicht für mich entschieden. So, ich habe das Leben geliebt und das dann auch manchmal in Übermaßen, und es durfte dann vielleicht auch nochmal ein zweites Stück Schnitzel sein. Das ist eine Einstellung, die hat sich bei mir schon etwas geändert. Aber ich habe immer noch Zeiten von Maßlosigkeit. Es gab jetzt gerade das Filmfest, das habe ich sehr genossen, und da ging es dann auch mal bis 4.
Lars Meyer, Kommunikationsberater, Gründer der Gute-Leute-Agentur und Benefizmeister aller Klassen, ist überzeugter Hamburger. Seit wann?
Seit 1996.
Das gilt schon langsam als eingesessen.
Ja, nee, ich glaube, die richtigen Hamburgerinnen und Hamburger sehen das anders. Ich glaube, man muss über 3 Generationen irgendwie hier leben. Mhm. Das werde ich nicht hinkriegen, weil ich auch keine Kinder habe.
Sie kommen aus Stadthagen. Das klingt kleiner und sehr behütet. Liegt in der Nähe von Hannover.
Ja.
Wie war das? Also groß geworden in einem Café. Vater war Konditor mit dem Hobby Jagen. Ist das ein Aufwachsen?
Nee, stopp. Mein Vater, er hat nicht gejagt, aber er hatte Jagdfreunde. Und meine Mutter hat ein Restaurant gehabt. Das war unter anderem spezialisiert auf Wild. Und entsprechend hingen eben diese Wildschweine bei uns manchmal in der Garage, was ein unangenehmer Anblick war für mich damals schon. Ich esse heute kein Wild, kein Reh, kein nichts. Mag gesünder sein als alles andere, aber ist nichts für mich.
Groß geworden zwischen Sahnetorten und Wildschweinbraten. Ja. Was steckt davon heute noch in Ihnen drin, von Stadthagen und von dieser Familie?
Der Stadthagen hat mich natürlich sehr geprägt, so wie es jeden Heranwachsenden prägt. Das ist eine Kleinstadt gewesen, die so ein bisschen zwischen den Welten ist. Hannover ist nicht weit, man kommt dort relativ zügig hin, aber wenn man den letzten Zug verpasst, zum Beispiel in der Diskothek, der fuhr immer um 0.27 Uhr, was ja eine Unzeit ist für eine Disco, dann musste man sich entscheiden, entweder bis 5 Uhr durchfeiern oder aber bei der Bahnhofsmission auf den nächsten Zug warten oder aber ein Taxi, was man nach langen Verhandlungen für 120 Mark erstehen konnte. Mit 4 Leuten ging das dann. Aber das war ein bisschen zwischen den Welten und es steigerte auch ein bisschen den Hunger auf größere Städte, wie Hamburg zum Beispiel.
Der junge Lars verstand sich als Punk. Berufswunsch in der Abi-Zeitung war Steuerberater. Da ist schon wieder was
schon
zusammengedacht,
wieder so
was nicht zusammengeht.
Ja.
Also zumindest für mich nicht. Also Punk und will Steuerberater werden. Was von beiden war ehrlich?
Das war beides ehrlich. Ich habe ja sogar Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren und bin aber, weil ich mich selbstständig gemacht habe, aus steuerlichen Gründen zunächst erstmal, weil ich geschrieben habe für verschiedene Zeitungen und Magazine, habe ich wirklich gedacht, ich werde studieren, weil ich es meiner Mutter zuliebe auch vor allen Dingen machen wollte. Ich war der Erste in der Familie, der seit langer Zeit mal das Recht hatte zu studieren und habe es dann aber trotzdem abgebrochen. Und der Punk war mehr als ehrlich. Ich habe zwar keine bunten Haare gehabt, habe mir auch keinen Irokesenschnitt gemacht, aber die Haltung, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Mhm. Und ist das bis heute noch so? Ein bisschen?
Ich glaube tatsächlich, wenn man einmal der Punkmusik gefrönt hat und in besetzten Häusern übernachtet hat, was ich mal gemacht habe zum Unwillen meiner Mutter, weil sie, glaube ich, immer noch lange Zeit gedacht hat, ich hätte bei einem Kumpel übernachtet, das steckt in einem drin. Also dieses Revoluzertum, auch auf die Straße gehen, das gehört ja alles zu den Mitte der 80er Jahre, dass man eben nicht über Instagram oder X demonstriert hat und seine Meinung kundgetan hat, sondern man hat sich zu Demonstrationen getroffen.
Ins Mediengeschäft sind Sie so nach und nach reingeschlittert.
Ja.
Also erst ganz schlicht Lokalzeitung, Jugendseite, dann irgendwie relativ früh an relativ prominente Gäste gekommen. Und was mir wichtig war, mit Ihnen zu besprechen, zu einem richtig großen Unternehmer gehört auch eine richtig große Pleite. Welches war Ihre?
Also das sagt man ja vor allen Dingen in Amerika. Das ist mir dann sehr früh entgegengekommen und ich hatte die dann schon mit 25. Ich habe ein Harald-Junke-Konzert organisiert, was für mich völlig klar war, dass es ein Erfolg sein muss, weil Harald Junke war einer der größten Stars, die es damals gab. Und der hatte ein Jahr vorher, glaube ich, im Kuppelsaal in Hannover 4.000 Menschen begeistert ausverkauft.
Und nun sollte er nach Stadthagen.
Und nun sollte er nach Stadthagen kommen, weil ich irgendwie was Schönes machen wollte in meiner Umgebung. Ich versuche mir meine Umgebung immer ein bisschen schön zu machen. Entsprechend bin ich ja eben halt hier auch in Hamburg engagiert und ein bisschen der Gesellschaft auch was zurückzugeben. In diesem Fall ging das komplett in die Hose. Wir haben, ich glaube, keine 200 Karten verkauft und die Halle war leer. Der Pianist, der Begleitband verfuhr sich noch nach Hagen. Ich kriege heute noch Schweißflecken auf der Stirn, wenn jemand sagt, Hagen kenne ich, wenn ich sage, ich komme aus Stadthagen. Hagen ist halt dann doch noch mal 1,5 Stunden entfernt und das Konzert fing erst um 9 Uhr an.
Mhm. Harald Junke, Entertainer, auch ein exzellenter Schauspieler, bevor er sich schlussendlich zu Tode trank, war ja immer ganz große Bühnen gewohnt. Wie hat er denn reagiert auf knapp 200 Leute in der Stadthalle von Stadthagen?
Also der war fast väterlich zu mir. Der hatte noch einen Day off, das heißt, wir haben 2 Tage miteinander zu tun gehabt und dem tat das sichtlich leid, dass ich da so eine Pleite hingelegt habe. Tatsächlich gab es damals dann einen geplatzten Scheck, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht den Überblick hatte, wann ein Konto mal gesperrt wird. Der Scheck ging zurück und nur auf das Intervenieren von Harald Junke hin ist der Scheck, also der ist geplatzt, aber ich habe halt kein Strafverfahren von Harald Junke bekommen, weil er dem Manager gesagt hat, jetzt lass mal den Jungen und ich habe das dann sehr, sehr schnell in Ordnung gebracht.
Das klingt alles lustig, aber 130.000 D-Mark damals.
Ja.
Schulden mit 25, die erste ganz große Chose, voll in den Sand gesetzt. Da hätte man auch sagen können, ich lasse die Finger von Organisieren, Netzwerken, Medienbusiness, ich backe Sahnetorten oder werde Postbeamter oder sowas.
Ja, das kann man natürlich machen. Ich wusste nicht mal, dass es so eine Art Privatinsolvenz gibt. Heute macht ja jeder Unternehmer rucki-zucki Privatinsolvenz und entfernt sich. Für mich war immer total wichtig, dass ich jeden Cent zurückbezahle und ich hatte einen fantastischen Bankdirektor Günther Bartels, leider schon lange verstorben, der Volksbank in Stadthagen, das muss ich hier mal sagen, der sagte, pass auf Junge, ich vertraue dir, du kriegst das in Ordnung und abgesehen davon, dass ich viele Kreditkonstellationen jetzt verschärft haben, war das damals noch möglich.
Und nie das Herz in die Hose gerutscht?
Doch, mein natürlich. Mein Herz war im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen. Ich hatte einen Vorinfarkt und es ging mir nicht wirklich gut, körperlich. Also es gab dieses Wort Burnout nicht, aber ich war ziemlich ausgebrannt tatsächlich. Mhm. Habe aber irgendwie weitergemacht. Also es geht immer weiter. Und diese Geschichte, ich habe innerhalb von 4 Jahren dieses Geld zurückbezahlt, ohne dass ich mir auch nur Geld von meiner Mutter habe geben lassen wollen, weil die damals gesagt hat, als ich mit dem Studium aufgehört habe, ich komme nicht und dass ich dir helfe. Ich werde dir nicht helfen, wenn du jetzt aufhörst mit Studium. Und daran habe ich mich gehalten.
Irgendwie fällt er immer auf die Butterseite des Lebens. Das muss man auch hinkriegen. Lars Meyer ist unser Gast, Kommunikationsfachmann, Gründer der Gute-Leute-Fabrik, aber auch Gründer von Mensch Hamburg, ein Verein, der Menschen hilft, die es brauchen. Veranstalter eines höchst erfolgreichen Musikfestivals, das es nicht gab, und Initiator eines Plastik-Kamel-Wettrennens. Ich habe mich gefragt, Hauptcharakterzug Unerschrockenheit?
Ja, mutig, auf jeden Fall, ja.
Hauptschwäche?
Also in Bewerbungsgesprächen sagt man Ungeduld.
Sie bewerben sich jetzt Stelle. Nicht. Ich hätte gerne eine ehrliche Antwort. Was können Sie nicht?
Also Ungeduld, damit gehe ich tatsächlich vielen Leuten auf den Wecker. Ja. Das ist es tatsächlich. Sowohl bei meinen Mitarbeiterinnen, bei denen ich mich dafür entschuldigen möchte jetzt, als auch bei anderen Menschen. Ich könnte niemals ein Projekt planen, was 5-6 Jahre dauert oder so. Also das geht nicht. Ich möchte es jetzt oder morgen machen.
Das heißt, Sie brüten auch Ideen gern um Mitternacht aus. Das ist auch nicht so mitarbeiterfreundlich.
Naja, die können ja weiter schlafen. Also ich schreibe dann ja vielleicht nur mal eine E-Mail oder so. Die wird dann zu vernünftigen Zeiten beantwortet.
Wie viele Ideen taugen was, Herr Meyer, und wie viele floppen so im Verhältnis zueinander?
Also ich glaube, im Denkprozess floppen die Ideen schon, die man dann nicht weiterdenkt, weil einem vielleicht der Mut fehlt, es nochmal zu versuchen oder wie auch immer. Aber ich sag mal, dass, wenn Sie das jetzt so vorlesen, was wir so machen, dann hört sich das natürlich großartig an. Aber gerade der Bereich Hilfe ist mit sehr vielen Enttäuschungen verbunden. Wir haben hier in Hamburg beispielsweise mehr als 1000 Einkommensmillionäre. Das heißt, Leute, die jedes Jahr mehr als 1 Million Euro verdienen. Und wir haben bei unserem Festival und auch bis heute keinen Cent bekommen von diesen Einkommensmillionären. Es sind tatsächlich, es ist der Mittelstand, der uns unterstützt, und es sind Leute, die sich von unseren Ideen begeistern und sagen, das finde ich toll, die Idee. Und es geht gar nicht um die Not zu lindern. Und die ganzen Milliardäre und Millionäre hier in der Stadt, die machen an anderen Stellen vielleicht Gutes, hoffentlich.
Was sagt das über die Stadt für den überzeugten Hamburger Lars Meyer? Das hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, denn Hamburg hat ja so eine bürgerliche Tradition.
Ja, es wird es gibt ja auch viele Stiftungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stiftungen möglicherweise nur Steuersparmodelle sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich immer relativ schlecht mit Stiftungen ins Gespräch komme, wenn es darum geht, ich habe da eine Idee oder könnt ihr da vielleicht, weil die finanziell viel besser ausgestattet sind. Mhm. Mensch Hamburg hat ein Spendenvolumen von locker 80.000 Euro nur im Jahr. Das heißt, wir freuen uns über 50 Euro, eher als über 50.000 Euro, weil wir vielleicht manchmal gar nicht wüssten, wohin damit. Also die Not ist groß genug. Mhm. Wir würden es auch schaffen, das Geld loszuwerden. Aber diese 1,2 Millionen, die wir damals eingenommen haben, die haben uns auch schon ziemlich überfordert, tatsächlich das Richtige dann auch damit zu tun.
Was haben Sie denn damit gemacht?
Wir haben ein Gremium gebildet aus sehr anerkannten Kulturtreibenden in dieser Stadt. Da war Simone Buchholz mit bei, da war Rolf Zukowski mit bei. Also alles Leute, die sich in den unterschiedlichen Bereichen auskennen. Und wir haben ja damals sehr viel Presse gehabt. Die Hamburger Morgenpost ist ein sehr liebenswürdiger und fester Partner von mir und haben dazu aufgerufen, dass sich Leute bei uns bewerben. Und diese Jury sozusagen hat dann darüber befunden. Wir haben über 900 Bewerbungen bekommen und wir haben vorzugsweise Menschen aus der zweiten Reihe der Kultur unterstützt. Also nicht zwingend nur Künstler, die im Mittelpunkt stehen, sondern Maskenbildnerinnen und Bühnenarbeiter. Und
die so damals eben nicht arbeiten konnten und wenn sie nicht prominent waren, einfach sehr, sehr, sehr arm dran waren. Heute reichen ihre Beziehungen dann doch von der Hamburger Kaufmannsprominenz über Stars und Sternchen bis zum Barkassenführer im Hamburger Hafen. Der heißt Hubert Neubacher und ist übrigens ein Österreicher.
Ja.
Mit dem haben Sie gerade die Lage erörtert. Haben Sie mit allen gleich gerne zu tun oder haben Sie doch Vorlieben, Herr Meier?
Naja, also ich habe mit unseren Kundinnen und Kunden und der Hubert Neubacher ist ein Kunde, da habe ich schon gerne mit zu tun und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich könnte es auch nicht. Ich habe mich schon von Kunden getrennt, wenn ich gemerkt habe, okay, die haben vielleicht nicht eine ähnliche Leidenschaft oder haben irgendwie eine ganz andere Einstellung zu ihrem Job, dann ist das tatsächlich so. Ich glaube, ich habe tatsächlich auf mehr Geld verzichtet in meinem Leben, als ich es verdient habe.
Ui, ja. Das ist aber jetzt ein großer Satz.
Ja, es ist, aber es
dann
ist tatsächlich so.
Dann frage ich mal andersrum. Sie machen so viele Veranstaltungen, dass ich mich frage, bei welchen Veranstaltungen, die Sie selber machen, kriegen Sie selbst so richtig Gänsehaut? Welche berühren Sie am meisten?
Also wir haben gestern Abend den Endclub gemacht und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn da Initiativen in 100 Sekunden ihre Idee von nachhaltigem Leben vorstellen. Und ich habe gestern ein sehr beeindruckendes Interview mit einem Mitglied der Mensch Hamburg WG gemacht, mit der 19-jährigen Mascha, die hier trotzdem sie hierher gekommen ist und kein Deutsch kannte, in 2,5 Jahren Deutsch gelernt hat, Abitur gemacht hat und einen Studienplatz ergattert hat. Das finde ich Wahnsinn. Also ich bin sehr schnell entflammbar und begeistert von Menschen. Und da, wo ich Menschen treffe, freue ich mich. Ich habe auch Phasen, wo ich mal alleine sein möchte, gewiss. Dann liebe ich mein Sofa. Aber ich mag einfach unterschiedliche Menschen, auch fremde Menschen kennenzulernen.
Haben Sie ein dickes Adressbuch oder alles voll digital nur auf Dateien? Denn Sie leben ja viel vom Analogen. Das ist ja viel richtiger Kontakt.
Ja, also ich bin auch froh, dass die Zoom-Zeit vorbei ist, ehrlich gesagt. Ja. Dass bin immer noch jemand, der, deswegen steht ja Kaffee trinken auf der Webseite, bin immer noch gerne mit Leuten zusammen und trinke dann Wasser oder Kaffee.
Und lieber Papier komplett digital. Als Computer.
Ja, total. Also ich bin jetzt kein Briefeschreiber. Ich erhalte gerne immer noch Urlaubskarten, Postkarten. Ich animiere meine Mitarbeiterin immer gerne, eine Karte zu schreiben.
Die legen sich jetzt schon alle zurecht für Lars Meier, der ist heute unser Gast. Er lebt von vielen guten und manchen sehr guten Ideen, ist Gründer der Gute-Leute-Fabrik und ich habe so ziemlich alles gefunden, Herr Meier. Gute-Leute-Fabrik, Gute-Leute-Fabrik und Gute-Leute-Fabrik. Was ist denn nun richtig? Wo sitzt das D?
Das D sitzt in Leute und das T in Gute.
Aha, und
ja, Gute-Leute-Fabrik.
Ist das ein Anklang ans Hamburgische oder wer hat das D
unbedingt
gesetzt?
Da gibt es ja auch Hip-Hop-Songs drüber und so weiter. Das war ganz klar. Eigentlich wollte ich auch Gude sagen, also ein D im Gute, das ist mir aber verboten worden von einem Appleboy-Hersteller in Hessen.
Ah, das ist hessisch.
Ja.
Wie würden Sie sich eigentlich einschätzen? Sind Sie letztendlich so ganz tief drin eher alleine Ausbrüter oder sind Sie Teamplayer?
Ich brauche Leute um mich herum, die mich inspirieren. Manchmal ist es so, dann steht vielleicht schon eine Idee, aber trotzdem brauche ich Leute, die sagen, denk nochmal daran, denk nochmal daran. Also bestes Beispiel, Ahoi Radio, das ist ein Radiosender, den ich gegründet habe, weil man ja nicht nur den ganzen Tag ihren Sender hören kann, hier in Hamburg. Da ist es so gewesen, das habe ich für mich alleine ausgebrütet, weil ein anderer Radiosender hier zumachte in Hamburg und ich habe das ausgebrütet und habe aber am nächsten Tag sofort mehrere Leute angerufen und mir einfach ein paar Fakten und so weiter zusammengesammelt und dann habe ich mich rangemacht. Also alleine geht nicht.
Also das haben wir jetzt auch noch vom Plastikkamel-Wettrennen und Mau-Mau-Wettkämpfen bis zum Radiosender und Podcast. Es gibt eigentlich fast nichts, was er nicht macht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer noch zum rechten Zeitpunkt die richtige Idee haben und gute Leute um sich rum.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir große Freude bereitet.
Lars Meier war das. Unser Gast, Ahoi. Vielen Dank, dass Sie sich zuschalten ließen aus Hamburg. Hat Spaß gemacht.